Deutschlandfunk, das war der Tag.
Die neueste Entwicklung in Deutschland, die neueste Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen, die macht mir und die macht uns allen im Robert-Koch-Institut große Sorgen.
Diese Stimme kennen Sie aus den Anfangszeiten des Corona-Ausbruchs in Deutschland. Beinahe täglich war Lothar Wieler da vor die Mikrofone getreten, hatte die neuesten Erkenntnisse zur beginnenden Pandemie präsentiert und die Konsequenzen erklärt. In den vergangenen Wochen war still geworden um ihn, aber heute ist Wieler wieder als Mahner aufgetreten. Die Diskussion um die steigenden Fallzahlen in Deutschland und die um verpflichtende Tests für Urlaubsrückkehrer sind ein Thema in diesem Journal vor Mitternacht. Ein anderes, der Sparkurs bei Daimler. Und wir waren bei den Trauerfeierlichkeiten für den US-Bürgerrechtler John Lewis. Im Studio begrüßt Sie Tobias Ullmeier. Guten Abend. Seit Wochen steigende Infektionszahlen in Deutschland, Bilder von Urlaubern dicht an Stränden und auf den Straßen, der ominöse R-Wert, also der Wert, der darstellt, wie viele Menschen ein mit dem Coronavirus Infizierter ansteckt, ist längst wieder über 1. Bei vielen Verantwortlichen, aber auch bei großen Teilen der Bevölkerung geht die Angst um vor einer zweiten Welle. Die Lage scheint dramatisch. So hat sich heute der Chef des Robert-Koch-Instituts persönlich nach wochenlanger Medienabstinenz wieder öffentlich geäußert. Aus Berlin berichtet Volker Findhammer.
Die Urlaubszeit ist noch nicht vorbei und schon warnt der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler bereits vor einer steigenden Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus und das aufgrund einer nahezu weltweiten Entwicklung in der jüngsten Zeit.
Ausschlaggebend ist, dass die individuellen Schutzmaßnahmen nicht mehr so gut befolgt werden. Vor allen Dingen unter jüngeren Menschen, aber auch in unterschiedlichen Formen von Gemeinschaftseinrichtungen und Familienzusammenkünften sowie auch bei Saisonarbeitenden.
Wieler sprach von einer besorgniserregenden Entwicklung. Allein in Deutschland wurden in den vergangenen 7 Tagen 3.611 neue Infektionen gemeldet. Deutlich mehr als vor Beginn der Ferienzeit, was Wieler einmal mehr mit einem deutlichen Appell verband.
Wir haben es wirklich zum Großteil selber in der Hand, wie sich die Pandemie in Deutschland weiterentwickeln wird. Bitte helfen Sie alle weiter mit. Bitte halten Sie sich weiterhin an die AHA-Regeln.
Also die bekannten Abstands- und Hygieneregeln im öffentlichen Raum, um mögliche Ansteckungen zu vermeiden. Derweil stieß die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigte Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikoregionen auf weitgehende Zustimmung. So hatte etwa Hessens grüner Gesundheitsminister Kai Klose am Morgen im Deutschlandfunk erklärt:
Ich bin sehr froh, dass wir uns dem Thema bundeseinheitlich widmen, und zwar im Konzert aller Länder und des Bundes, weil es ja um die Einreise aus dem Ausland geht. Das ist vor allem auch eine Bundesangelegenheit. Und ich glaube, das ist wirklich ein Feld, bei dem niemand verstehen würde, wenn jedes Bundesland auch unterschiedliche Regelungen für den Umgang mit Rückkehrern treffen würde.
Wie genau aber die Pflicht in die Praxis umgesetzt werden soll, werde derzeit zwischen dem Bundeskanzleramt und den Bundesministerien für Inneres und Gesundheit beraten, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer heute, der sogleich eine rote Linie zog.
Was ich mir nicht vorstellen kann, dass wir jetzt deshalb in ganz Deutschland wieder Grenzkontrollen einführen.
Denn die wären weder politisch noch wirtschaftlich durchzuhalten, betonte Seehofer.
Aber das ändert nichts an der Strategie, durch Tests mehr Klarheit sich zu verschaffen, welche Infektionsketten entstehen, welche Infektionsquellen sind da. Das muss man dann aber anders organisieren.
Der Innenminister verwies auf Bayern, wo zumindest an 3 Grenzübergängen Stationen für freiwillige Tests für Autofahrer aufgebaut werden sollen. Die Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst verwiesen allerdings auf die bereits bestehenden Kapazitätsgrenzen. Die Gesundheitsämter könnten keine verpflichtenden Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten an den Flughäfen ausführen, sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes Ute Teichert im SWR.
In der Durchführung gibt es viel zu wenig Personal in den Gesundheitsämtern. Das hat sich auch durch die Krise leider noch nicht geändert.
Streit gibt es auch über die Kosten. Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sollen die Tests für die Reisenden kostenlos sein. Ein konkreter Vorschlag steht allerdings noch aus. Die FDP forderte, die Reisenden selbst zur Kasse zu bitten. Denn wer sich Fernreisen außerhalb Europas leisten könne, könne die Tests auch selbst bezahlen, argumentierte FDP-Fraktionsvize Michael Theurer. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Bärbel Baas warnte davor, die Kosten erneut allein den gesetzlichen Krankenkassen aufzubürden. Und Karl Lauterbach forderte, die Kosten auf die Steuerzahler umzulegen, um sie gerecht zu verteilen.
Soweit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Und mitgehört hat der Virologe Martin Stürmer vom IMD-Labor in Frankfurt. Guten Abend, Herr Stürmer.
Ich grüße Sie, guten Abend.
Herr Stürmer, verpflichtende Corona-Tests für Rückkehrer aus dem Urlaub, wenn man mal die juristische und die ökonomische und die politische Komponente ausklammern, für wie sinnvoll halten Sie das aus virologischer Sicht?
Ja, es besteht eine gewisse Gefahr. Also grundsätzlich bin ich natürlich auch dafür, möglichst viel zu testen, um Klarheit zu schaffen. Das Problem, was ich jetzt sehe bei einer isolierten Testung, womit man sich sozusagen die Quarantäne ersparen kann, liegt darin, dass gerade die letzten Tage im Urlaub, wo man ja Abschied nimmt von vielleicht Leuten, die man kennengelernt hat, wo man in einem Transfer vom Hotel zum Flughafen sitzt, wo man am Flughafen sitzt und fliegt. Und wenn man sich dort infiziert mit einem Test direkt am Flughafen, negativ getestet wird und sich in einer falschen Sicherheit wiegt, weil das Virus eben erst ein paar Tage später wirklich anfängt, sich im Körper zu vermehren und dann rutschen uns diese Betroffenen durch die Lappen. Also grundsätzlich testen gut, aber bitte mit einer anderen Strategie.
Wie sähe die Strategie aus?
Ja, wenn ich einen Vorschlag machen dürfte, dann wäre das im Prinzip die initiale Testung, eine relativ kurze Quarantäne angeschlossen von 4 bis 5 Tagen vielleicht, dann einen zweiten Test, der sozusagen dann die Freigabe erteilt, um wieder am Alltagsleben teilzunehmen.
Wie der Vorschlag im Moment vorliegt, wenn dann am Flughafen tatsächlich getestet würde. Wir haben die eine Unwägbarkeit, die Sie gerade genannt haben, wenn man sich unmittelbar vor dem Rückflug infiziert hat, ist das Ganze noch nicht nachweisbar. Und die andere Unwägbarkeit ist doch auch so ein Test, der dauert doch. Und wenn ich mich am Flughafen testen lasse, habe ich doch im ungünstigsten Fall schon meine Liebsten zu Hause in den Arm genommen und begrüßt, bis ich dann das Ergebnis bekomme. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist richtig. Wenn man das sozusagen im normalen Testszenario durchführen würde, haben Sie vollkommen recht, dann würde das optimalerweise 24 Stunden dauern, bis ich ein Testergebnis habe. Nun ist es ja so, dass an einigen Flughäfen schon Teststationen existieren, die relativ schnell ein Ergebnis liefern. Das ist natürlich für die Masse der Betroffenen oder der Rückkehrer wahrscheinlich gar nicht zu managen. Insofern muss man auch da in Kauf nehmen, dass man eine gewisse Lücke hat. Wie gesagt, alternativ wäre es so, dass man eben, wenn man zurückkommt aus einem Risikogebiet, sich tatsächlich in eine kurze Quarantäne begibt und dann entsprechend auf die Testergebnisse wartet. Dann würde man diesen Punkt auch umgehen können.
Sie haben die Masse der Rückkehrer gerade angesprochen. Nun wissen wir seit gestern Abend, dass 80% der aus dem Ausland eingeschleppten Infektionen angeblich gar nicht aus sogenannten Risikogebieten kommen. Jetzt hat das Gesundheitsministerium offenbar darauf reagiert. Jetzt sollen alle Rückkehrer aus dem Ausland grundsätzlich getestet werden können, heißt es in einem Entwurf einer Verordnung, aus der der Spiegel zitiert. Und zwar, soweit deren Einreise noch nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt. Die Kosten, die sollen dann die gesetzlichen Krankenversicherungen übernehmen, und zwar aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds. Lässt sich sowas überhaupt von den Kapazitäten her managen?
Ja, da befürchte ich, dass wir dann doch irgendwann an unsere Grenzen kommen. Und man muss das Ganze ja noch etwas weiterziehen. Wenn ich jetzt sozusagen die Nicht-Risikogebiete im Ausland auch als Testgrund nehme, also die Rückkehr aus einem solchen Gebiet, was mache ich denn mit unseren Urlaubsgebieten hier in Deutschland, wenn wir also den Rückreiseverkehr von der Nord- und Ostsee, von den Mecklenburger Seenplatten aus dem Bayerischen Wald, wo man ja auch durchaus an bestimmten Regionen gesehen hat, an Bildern, wie eng es teilweise zugeht, auch da besteht ja ein gewisses Risiko, sich zu infizieren, gerade im Kontext der steigenden Zahlen in Deutschland, muss man da nicht auch testen. Und wenn wir das alles zusammenzählen, dann kommen wir auf eine doch nicht unerhebliche Testzahl, die uns möglicherweise dann eben auch nicht mehr den Raum lässt, andere Projekte, die meiner Meinung nach wichtiger wären, umzusetzen, wie zum Beispiel Kindergärten, Schulen, Pflegeheime und so weiter.
Nun hat sich heute RKI-Chef Lothar Wieler erstmals seit Wochen wieder an die Öffentlichkeit gewandt. Werten Sie das als Zeichen, Herr Stürmer, dass wir gerade an einem entscheidenden Punkt angelangt sind, nämlich ob die zweite Welle kommt oder nicht?
Ja, definitiv. Ich denke, dass die Zahlen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben, wirklich ja, ich will jetzt nicht sagen beängstigend sind, aber doch schon ein deutliches Warnzeichen darstellen, dass das Infektionsgeschehen auch in Deutschland zunimmt, nicht nur eben in bei unseren europäischen Nachbarn zum Teil. Das ist sicherlich nicht nur auf Reiserückkehrer zurückzuführen, sondern, da stimme ich Herrn Wieler vollkommen zu, doch auch einer gewissen Sorglosigkeit in der Bevölkerung geschuldet. Und insofern finde ich es wichtig und richtig, ein solches Signal zu setzen und wirklich auch nochmal an alle Mitmenschen hier zu appellieren, die gute Ausgangsposition, die wir aktuell immer noch haben, nicht weiter zu riskieren.
Das RKI musste anfangs auch ziemlich Kritik einstecken, auch dafür, dass es mit Statistik vielleicht nicht so hundertprozentig sauber umgegangen ist. Welche Figur macht Ihrer Meinung nach das Robert-Koch-Institut?
Ja gut, am Anfang haben wir natürlich das Problem gehabt, und das ist, glaube ich, nicht nur dem RKI geschuldet, dass es verschiedene Parameter gab, die wir zur Beurteilung des Statuses der Pandemie herbeigezogen haben. Da war am Anfang die Zahl der Neuinfektionen, dann hatten wir eine Verdopplungszeit, dann hatten wir den Reproduktionsfaktor, den geglätteten Reproduktionsfaktor. Und ich glaube, dass das in der Kommunikation vielleicht zu simpel ist, dem Bürger immer wieder eine neue Zahl vorzusetzen und damit wieder den Fortgang des Lockdowns zu argumentieren. Man hätte, glaube ich, von Anfang an argumentieren können, dass eine Pandemie sich eben nicht nur aus einzelnen Zahlen zusammensetzt, sondern dass es viele, viele Parameter gibt, die den Verlauf einer Pandemie bestimmen. Und ich denke, das hätten die Mitbürgerinnen und Mitbürger auch so verstanden. Aber insgesamt trotzdem bin ich der Meinung, dass Deutschland insgesamt sehr gut reagiert hat und wir aufgrund dessen auch eine günstige Ausgangsposition haben.
Im Moment wissen wir nicht so richtig, wie es weitergeht. Das heißt, wir wissen es eigentlich schon die ganze Zeit nicht. Die Hoffnung immer noch auf einen Impfstoff. Glauben Sie, dass wir auf absehbare Zeit einen Impfstoff kriegen werden?
Ja, ich bin immer noch optimistisch, dass wir im nächsten Jahr, wahrscheinlich Jahresmitte, einen Impfstoff zur Verfügung haben. Auch wenn jetzt sich vermehrt Berichte vermehrt zeigen, dass Antikörper gerade bei Patienten, die einen milden bis asymptomatischen Verlauf haben, die Antikörper relativ schnell im Blut wieder nicht mehr nachweisbar sind. Nichtsdestotrotz denke ich, dass der Impfstoff eine gute Charakteristik bis jetzt oder die Impfstoffe gute Charakteristiken in den Studien gezeigt haben. Und wir müssen jetzt die nächsten Monate abwarten, wie die großen klinischen Zulassungsstudien aussehen und wie weit wir denn tatsächlich im nächsten Jahr diesen Impfstoff haben. Aber wie gesagt, noch bin ich da zuversichtlich.
Würde das dann bedeuten, wenn die Immunisierung eben nur ein paar Wochen anhält, dass es dann funktionieren könnte, wenn man einfach dann eben auch alle 6 Wochen oder alle 8 Wochen oder wie oft auch immer nochmal nachimpft?
Das ist genau das Problem, was ich denn letztendlich sehe. Wenn wir natürlich in eine solche Strategie verfallen müssen, bin ich mir nicht sicher, inwieweit die Akzeptanz eines solchen Impfstoffs dann wirklich entsprechend ist und ob das denn tatsächlich Sinn macht. Man wird wirklich abwarten müssen, was die Studienergebnisse zeigen, mit welcher Strategie man letztendlich arbeiten muss. Aber das Gute, was man aus den Studien bisher weiß, dass zumindest der Impfstoff aus England, dieser Oxford-Impfstoff, dass der wohl auch den zweiten Arm des Immunsystems stimuliert, eben nicht nur die Antikörperbildung, sondern auch dafür sorgt, dass im Körper Zellen stimuliert werden, die sogenannten T-Zellen, die infizierte Zellen im Körper abtöten können. Und das wäre natürlich erstmal ein gutes Zeichen, weil dann haben wir doch vielleicht die Chance, dass ein solcher Impfstoff eine gewisse Schutzfunktion darstellt. Und wenn er eben auch nur dazu hilft, die Verläufe abzumildern und dafür zu sorgen, dass die Menschen nicht so schlimm krank werden und möglicherweise auch die Folgeschäden eben deutlich geringer ausfallen werden.
Sagt Martin Stürmer, Virologe am IMD-Labor in Frankfurt. Auf dlf.de/Nachrichten haben wir übrigens für Sie zusammengefasst, wie ein halbes Jahr Corona-Pandemie das Leben in Deutschland verändert hat. Schauen Sie mal rein. Besonders beliebt und immer wieder als Beispiel angeführt für das Fehlverhalten von Urlaubern ist Mallorca, aber die Insel ist gar nicht der aktuelle Hotspot der Corona-Infektionen in Spanien. Die allein heute gemeldeten über 900 neuen Fälle liegen vor allem in den Regionen Katalonien und Aragon sowie in Madrid. Und so rät das Auswärtige Amt jetzt von Reisen in diese Gebiete ab. Reinhard Spiegelhauer.
Die Bilder aus Spanien könnten unterschiedlicher nicht sein. Symmetrisch ausgebreitete Handtücher samt Sonnenschirmen mit 2 Meter Abstand zueinander zeigt das britische Fernsehen aus Andalusien. Andere Bilder zeigen, wie Polizisten ausgelassene Strandpartys auflösen. Manche sind nicht mehr so wachsam, sagt Fernando Simón, der oberste spanische Seuchenschützer. Er meint damit die Jungen und er redet ihnen ins Gewissen. Ihr bringt euch nicht nur selbst in Gefahr, sondern das ganze Land. Simón meint damit natürlich auch die Tourismusbranche. Erst die Reisewarnung aus Großbritannien für ganz Spanien, jetzt ein erweiterter Reisehinweis aus Deutschland. Fahren Sie besser nicht nicht nach Navarra, Aragonien und Katalonien. Für die Tourismusbranche sind das schlimme Signale. Hoteliers finden es auch nicht lustig, dass Epidemiologe Simon darin sogar eine Chance sieht.
El que Reino Unido exige una cuarentena a cualquier persona que venga de España.
Die Zahlen in Großbritannien sind jetzt auch nicht überall so gut, meint Simon. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir weniger Fälle aus dem Ausland nach Spanien getragen bekommen. Größtes Problem scheinen aber doch die Jüngeren zu sein, die sich bei großen Familienzusammenkünften oder beim Feiern miteinander anstecken. Der Soziologe Jorge Blanco erklärt das im spanischen Fernsehen so.
Nos vamos a tener que reconfinar pronto, con lo cual lo que voy a hacer va a ser aprovechar todo el tiempo hasta que llegue ese momento de confinamiento.
Die Leute gehen davon aus, dass die zweite Welle mit Ausgehbeschränkungen sowieso kommt. Da wollen sie vorher so viel mitnehmen wie geht.
Como ellos saben que no les afecta tanto, pues dicen, vamos, si me pilla a mí el coronavirus, pues.
Der junge Mann sagt, viele denken, ich bin jung, wenn ich mir das Virus einfange, liege ich ein paar Tage im Bett, das war's dann.
Es que si te lo recomiendan, pues no te lo tomas tan en serio, porque es una recomendación.
Die ganzen freiwilligen Maßnahmen nimmt niemand so richtig ernst, meint sie, und auch ein anderer junger Mann meint, dass nur Strafen was bringen würden.
Cuando ves que no está funcionando, hay que aplicar la prohibición porque.
Wir tun alles, um Ausbrüche lokal zu begrenzen, und wir schaffen das auch, sagt Außenministerin Arantxa González-Laya. Die Touristen sollen weiterkommen.
España está haciendo un gran esfuerzo para controlar estos rebrotes.
In Katalonien ist der Chef der Regionalregierung da etwas drastischer.
Estamos delante de los 10 días más decisivos del verano.
Quim Torra redet von den 10 kritischsten Tagen des Sommers und dass alle gemeinsam die Entwicklung in der Hand hätten. Vor allem aber die Jungen, die nachts auf den Straßen feiern, mit viel Alkohol und wenig Abstand. So ein Botellón ist jetzt keine Party mehr, sagt er, sondern einfach rücksichtslos.
Celebrar un botellón es un acto de insolidaridad.
Wer sich bei entsprechenden Partys daneben benimmt, dem droht die Regionalregierung jetzt Strafen zwischen 3.000 und bis zu 15.000 Euro an. Ob diese Drohung auch wirkt, hängt sicher davon ab, wie viel und wie konsequent kontrolliert wird.
Reinhard Spiegelhauer berichtete aus Madrid. Immerhin etwas Gutes hat die Corona-Pandemie zumindest in den ersten Wochen des Shutdowns, als viele Menschen zu Hause blieben, als die Grenzen geschlossen waren. Da waren viel weniger Autos, viel weniger Lkw und Flugzeuge unterwegs, manche Fabrik stand still und dadurch war die Luft für jeden von uns spürbar besser. Wobei daran, an der guten Luft, auch die Deutsche Umwelthilfe ihren Anteil reklamiert. Heute hat der Verein in Berlin Zwischenbilanz seiner Klagen auf Luftreinhaltung gegen verschiedene Städte gezogen. Dieter Nürnberger.
Auf den ersten Blick fällt die Zwischenbilanz der Deutschen Umwelthilfe recht positiv aus, zumindest aus juristischer Sicht. Bisher habe man keine Klage verloren. 31 der 40 Verfahren seien mit Erfolg abgeschlossen worden, soll heißen, die Verfahren wurden gewonnen oder zumindest mit einem Vergleich abgeschlossen. Der Umweltorganisation ging es bei den Klagen gegen 40 Städte vor allem um die Einhaltung des von der EU festgesetzten Grenzwertes von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter mit der Luft im Jahresdurchschnitt. Doch großflächige Dieselfahrverbote konnte die Umwelthilfe auch mit den Klagen nicht durchsetzen. Am Ende stand oft Stückwerk. So mussten die beklagten Städte meist neue Luftreinhaltepläne ausarbeiten, beispielsweise an besonders stark befahrenen Strecken Tempo-30-Zonen einführen. Es gab zudem einzelne Durchfahrverbote für Dieselfahrzeuge an bestimmten Straßen und parallel verpflichteten sich die Kommunen, beispielsweise ihren städtischen Fuhrpark zu erneuern. Sprich effizientere Fahrzeuge, etwa im öffentlichen Personenverkehr oder auch bei der Müllabfuhr anzuschaffen. Viele kleine Maßnahmen also, doch im Endeffekt habe sich der oft mühsame Kampf gelohnt, sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe.
Man muss in jeder Stadt dranbleiben, man muss schauen, ob die im Plan durchgesetzten Verbesserungen auch umgesetzt werden. Berlin ist ein Beispiel, wie man dann allein das Aufstellen von Schildern ein Jahr verzögert hat, zum Schluss mit der Argumentation, dass in Berlin der Beton 4 Wochen braucht zum Aushärten, um dann das Fundament zu gießen. Aber letztendlich haben wir es überall geschafft, dass die Maßnahmen jetzt zu wirken beginnen und die Luft besser wird.
Demnach sei der Rückgang von Stickstoffdioxid in den beklagten Städten doppelt so hoch ausgefallen wie in jenen, wo nicht geklagt wurde. Allerdings würden viele Pendler inzwischen öffentliche Verkehrsmittel aus Gründen einer Ansteckungsgefahr meiden. So gesehen könnten im Herbst und Winter auch mehr Autos als gewohnt den städtischen Verkehr und die Luft belasten.
Und damit um gleich 23.30 Uhr zu unseren Kurzberichten. Und die beginnen mit einem Umwelt- Thema Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart und Bettina Rechenberg vom Bundesumweltamt haben heute eine Studie zur Mülltrennung vorgestellt. Sophie von der Tann.
Die gute Nachricht, der Restmüll hat sich in den vergangenen 35 Jahren fast halbiert. Viel mehr Wertstoffe wie Glas, Papier und Plastik werden mittlerweile getrennt gesammelt. Das ist das Ergebnis einer Analyse des Umweltbundesamtes. Die schlechte Nachricht ist allerdings, immer noch landen viel zu viele Abfälle fälschlich im Restmüll. Zum Beispiel Bioabfälle. Sie machen fast 40% des Inhalts der schwarzen Tonne aus. Auch Altpapier, Altglas und Kunststoff werfen viele Deutsche in die Restmülltonne. Nur ein Drittel dessen, was im Restmüll entsorgt wird, gehört dort auch hin. Dazu zählen beispielsweise Windeln, Staubsaugerbeutel und Zigarettenkippen. Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart sagt, damit wertvolle Rohstoffe nicht mehr in der Restmülltonne landen, müsse das Trennen leichter werden. Ziel sei eine echte Kreislaufwirtschaft, in der kaum noch Restmüll anfällt und die Rohstoffe wiederverwendet werden. Auch für Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, hat die Vermeidung von Abfall die höchste Priorität. Er fordert mehr Mehrweg und klare Vorgaben für Einwegprodukte.
Die SPD-Spitze hat Gesundheitsminister Spahn aufgefordert, die klinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu verbessern und mehr Geld in die Forschung für Kinder- und Jugendmedikamente zu stecken. Barbara Kostolnik.
Kinder seien keine kleinen Erwachsenen, sagte die SPD-Vorsitzende Saskia Esken. Es brauche Investitionen und Netzwerke, um eigene Kindermedikamente zu entwickeln. Außerdem will die SPD-Spitze eine komplette Neuordnung der Finanzierung in den Kinderstationen der Krankenhäuser. Erreicht werden soll das über eine Umschichtung von Geldern aus dem Konjunkturprogramm des Bundes. 390 Millionen Euro sollen nach dem Willen der SPD-Spitze in den Bereich Kinder- und Jugendmedizin fließen. Bislang werden für die Krankenhausbehandlungen Fallpauschalen angesetzt, mit denen die Kliniken ihre Behandlungsfälle vergütet bekommen. Die SPD-Spitze macht sich mit der Forderung einen Vorstoß von Mecklenburg-Vorpommern zu eigen, dem sich auch die schwarz-rot-grüne Landesregierung von Sachsen-Anhalt angeschlossen hat. Mecklenburg-Vorpommern will mit einer Bundesratsinitiative erreichen, dass vor allem im ländlichen Raum die klinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen flächendeckend sichergestellt wird.
Der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wird in dieser Woche nicht mehr vor dem Oberlandesgericht Frankfurt aussagen. Heike Borufka.
Nach dem gestrigen Eklat und der Abberufung seines ursprünglichen Verteidigers heute will sich Stefan Ernst doch erst nächste Woche einlassen. Sein Verteidiger sagte, Ernst habe noch Redebedarf. Ursprünglich war am Donnerstag mit einer neuen und dann vierten Aussage des Angeklagten gerechnet worden. Nun will er nächsten Mittwoch eine Einlassung abgeben, vermutlich von seinem Verteidiger Kaplan vorgetragen. Am heutigen siebten Verhandlungstag ist der jüngere Sohn von Walter Lübcke als Zeuge befragt worden. Der 30-Jährige hatte seinen sterbenden Vater auf der Terrasse des gemeinsamen Wohnhauses gefunden. Lübcke habe im Gartenstuhl gelegen und in der Hand eine Zigarette gehalten. Der Sohn habe zunächst gedacht, Lübcke schlafe. Als er nicht reagierte, habe er ihn reanimiert. Familie und Sanitäter hätten an einen Herzinfarkt geglaubt. Erst im Krankenhaus sei festgestellt worden, dass Walter Lübcke eine Schussverletzung habe. Der Obduzent sagte, Lübcke sei an einem Kopfsteckschuss gestorben. Der Schuss sei aus relativ naher Entfernung abgegeben worden.
Und noch ein Prozess gegen einen Rechtsradikalen, der gegen den Attentäter von Halle, der zwei Menschen umgebracht hat und viele weitere töten wollte, Stefan Bringezu, fasst den dritten Tag zusammen.
Nachdem der Attentäter von Halle an den ersten beiden Verhandlungstagen keinen Hehl aus seinen antisemitischen, rassistischen und rechtsextremen Ansichten gemacht hat, wird auch am dritten Prozesstag im Landgericht Magdeburg deutlich, der 28-Jährige ist durchdrungen vom Hass auf die Juden. Immer wieder äußert er sich abwertend über deren Religion und lacht dabei. Den Versuch, das herauszufinden, unternimmt das Gericht akribisch. 45 Nebenkläger sind am Prozess beteiligt. Immer wieder stellen die Vorsitzende Richterin und die Anwälte der Nebenkläger Fragen zur Biografie des Angeklagten. Doch im Gegensatz zu den Taten, zu denen er sich breitwillig äußert, blockt er Fragen zur Familie und Freunden ab. Doch die These vom Einzeltäter, zumindest moralisch, bröckelt. Zudem hatte der Attentäter regen Briefwechsel mit Personen aus Cottbus, Halle, Aschersleben, Eilenburg und Bernburg. So allein, wie er angibt, scheint der 28-Jährige nicht gewesen zu sein. Im rein strafrechtlichen Sinn hat der Angeklagte vermutlich allein gehandelt. Doch er bewegte sich im digitalen Raum und war in der rechtsextremen Online-Szene unterwegs. Das Darknet diente als Resonanzraum und Inspiration. Deshalb, so eine der zentralen Aussagen der Nebenklage am dritten Verhandlungstag, darf in diesem Prozess nicht der Fehler gemacht werden, die Taten zu verharmlosen, obwohl ja nur eine Person anwesend ist.
Der Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat vom Finanzministerium von Nordrhein-Westfalen die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten. Moritz Küpper.
Schalke 04 habe diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit, in der er die Erteilung einer Landesbürgschaft bestätigte. Über die Höhe der Bürgschaft machten die Königsblauen keine Angaben. Anfang des Monats hatte das Handelsblatt über ein 40 Millionen Euro Volumen der Bürgschaft berichtet. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet, CDU, hatte damals jegliche Sonderbehandlung des hochverschuldeten Traditionsvereins ausgeschlossen.
Und es wird mit Sicherheit keine Lex Schalke geben.
Denn besonders pikant, parallel zu dieser damals aufkommenden Berichterstattung gab es einen Corona-Ausbruch beim Fleischfabrikanten Tönjes, der wohl auf schlechte Arbeitsbedingungen sowie fehlende Hygienestandards zurückzuführen war. Dessen Hauptanteilseigner jedoch, Clemens Tönjes, war lange Jahre Aufsichtsratsvorsitzender bei Schalke 04, bevor er das Amt nun im Zuge dieses Skandals abgab. Das Geschäftsjahr 2019 schlossen die Schalker mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro ab. Pro Geisterspiel nun in der Corona-Krise fehlen den Königsblauen nach eigenen Angaben etwa 2 Millionen Euro an Zuschauereinnahmen. Daher nun der Antrag. Man sei sich der Verantwortung, die mit einer solchen Bürgschaft verbunden sei, bewusst, hieß es beim Verein.
Im Streit um Bodenschätze zwischen der Türkei und Griechenland deutet sich Entspannung an. Karin Senz.
Die Türkei werde erstmal nicht weiter nach Erdgas und Erdöl im betreffenden Gebiet im östlichen Mittelmeer suchen, kündigte Regierungssprecher Kallin an. Präsident Erdogan habe seine Mitarbeiter angehalten, sich in dem Konflikt konstruktiv zu verhalten. Kallin lobte die deutsche Bundeskanzlerin Merkel. Sie hatte zwischen Athen und Ankara vermittelt und mit beiden Regierungschefs Mitsotakis und Erdogan telefoniert. Vor einer Woche war der Streit eskaliert. Die Türkei hatte angekündigt, ein Forschungsschiff für Untersuchungen mit Blick auf Öl und Gas in Gebiete um die griechischen Inseln Rhodos, Kapassos und Kastellorizo zu schicken. Aus dem Verteidigungsministerium in Athen hieß es, es seien auch Kriegsschiffe unterwegs gewesen. Ankara habe die meisten wieder zurückgezogen. Aber auch die griechische Marine sei in ihre Stützpunkte zurückgekehrt. Die griechische Regierung sprach von einem positiven Signal, man wolle die Kanäle nach Ankara offenhalten. Der Gasbohrstreit im östlichen Mittelmeer schwelt schon länger. Eine dauerhafte Lösung dafür könnte nach Ansicht von Experten allerdings dauern und schwierig werden.
Und damit der Blick auf die Frankfurter Börse, das übernimmt für uns Jan Plate.
Der Autobauer Daimler kämpft nicht nur mit der Corona-Krise, das verlangt dem Konzern und den Mitarbeitern viel ab. Nun konnte immerhin eine Einigung getroffen werden. Es werden Jobs gesichert, indem etwas weniger gearbeitet wird und allerdings Prämien gestrichen werden. Dennoch war die Daimler-Aktie heute mit einem Minus von 0,5% gegen BMW und Volkswagen die schwächste Autoaktie im DAX. Ganz anders sieht es für den DAX-Aufstiegskandidaten Delivery Hero aus. Der Essenslieferant könnte schon bald die insolvente Wirecard im DAX ersetzen. In der Corona-Krise bestellen mehr Menschen Essen nach Hause. Die Aktie hat heute 2% zugelegt und seit Jahresanfang 35%. Wobei kritische Stimmen anmerken, dass es wohl noch lange dauert, bis Delivery Hero mal Gewinn macht. Und was ist nach der Krise, wenn die Menschen wieder weniger nach Hause bestellen? Der DAX hat heute kaum verändert, bei 12.835 Punkten geschlossen. Die Corona-Infektionszahlen bleiben weiter hoch. Anleger sind außerdem gespannt, was es morgen von der amerikanischen Notenbank zu hören gibt und was die großen amerikanischen Technologiekonzerne diese Woche noch an Geschäftszahlen präsentieren. Ebenfalls morgen müssen zur insolventen Wirecard der Finanzminister und der Wirtschaftsminister im Finanzausschuss Rede und Antwort stehen.
Und in New York hat der Dow Jones mit einem Minus von 0,8% geschlossen, die Nasdaq mit minus 1,3%. Wir haben es gerade im Börsenbericht aus Frankfurt gehört. Der Autobauer Daimler hat der Corona-Krise geschuldet seinen Sparkurs verschärft. Allerdings zur Zufriedenheit der Mitarbeiter. Gili Hensoldt fasst den Kompromiss zusammen.
Es ist eine gute Nachricht für die Daimler-Beschäftigten.
Betriebsbedingte Kündigungen sind bei dem Autobauer erstmal vom Tisch. Daimler-Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.
Also ich finde, es ist ein sehr ausgewogener Kompromiss. Wir haben eine faire Lösung für die Beschäftigten hinbekommen. Wir haben aber auch der finanziellen und angespannten Situation im Unternehmen Rechnung getragen. Wir haben jetzt endlich die Sicherheit wieder innerhalb des Unternehmens, dass jetzt praktisch dadurch alle wieder mit Freude und mit Stolz und mit Anerkennung zur Arbeit gehen können. Weil das, was uns ja groß gemacht hat, sind ja die Menschen. Und ich glaube, die haben es auch verdient, dass jetzt wieder Klarheit und Sicherheit eben da ist.
Dennoch, die Corona-Krise fordert ihren Preis. Unternehmen und Gesamtbetriebsrat haben sich jetzt auf Eckpunkte zur Reduzierung der Personalkosten und zur Beschäftigungssicherung geeinigt. Demnach müssen die Daimler-Mitarbeitenden in der Verwaltung und in den produktionsnahen Bereichen ein Jahr lang ihre Wochenarbeitszeit um 2 Stunden verkürzen und somit auch auf Gehalt verzichten.
Also wir haben 95% des Einkommens. Dafür habe ich aber etwas mehr Freizeit. Dafür ist der Arbeitsplatz sicher. Ich denke, das ist ein gutes Äquivalent.
Die Mitarbeiter in der Produktion arbeiten weiter wie bisher oder befinden sich in Kurzarbeit. Eine Ergebnisbeteiligung bekommen Daimler-Beschäftigte für dieses Jahr nicht. Und auch das sogenannte tarifliche Zusatzgeld gibt es 2021 nicht. Es wird für alle verpflichtend in bezahlte Freistellungstage umgewandelt. Dieser Stuttgarter Daimler-Mitarbeiter ist zufrieden mit der Vereinbarung.
Ja, also ich finde es ganz gut soweit. Also ich kann auf ein bisschen Arbeitszeit verzichten, auch auf die Gewinnausschüttung, solange ich meinen Arbeitsplatz behalten kann. Nehme ich das gerne in Kauf.
Daimler-Personalvorstand Wilfried Port erklärt laut Pressemeldung:
Wir danken der Belegschaft für ihren wichtigen, zeitlich befristeten Beitrag, um diese Krise gemeinsam zu bewältigen. Darüber hinaus gilt es, weiterhin miteinander die langfristigen, strukturellen Themen anzupacken und zu lösen. Nur so kommen wir gestärkt und sicher aus der Krise und sichern damit die Zukunft des Unternehmens und der Arbeitsplätze.
Das Paket, auf das sich Unternehmen und Betriebsrat jetzt geeinigt haben, spart laut Brecht 450 Millionen Euro bis Ende 2021. Schon vor der Corona-Krise hatte der Autobauer ein Sparprogramm verabschiedet. 1,4 Milliarden Euro Personalkosten sollten eingespart werden. Von mindestens 15.000 Jobs, die wegfallen, war die Rede. Daimler-Chef Kelenius hatte kürzlich betont, dass dieser Sparplan wegen Corona verschärft werden müsse. Zuletzt war in Medienberichten die Rede davon, dass bis zu 30.000 Stellen gestrichen werden könnten. Das Unternehmen bestätigte diese Zahlen nicht. Nach eigenen Angaben setzt Daimler beim Stellenabbau auf natürliche Fluktuation, auf Altersteilzeitangebote und ein Abfindungsprogramm.
Gili Hensoldt über den erweiterten Sparplan beim Autobauer Daimler. US-Präsident Donald Trump will den ehemaligen Heeresoffizier Douglas MacGregor zum US-Botschafter in Berlin machen. MacGregor soll Richard Grenell nachfolgen, der im Juni nach nur 2 Jahren zurückgetreten war. Aus Berlin, Klaus Remme.
Innerhalb der Bundesregierung, aber auch im Bundestag trauert man dem letzten amerikanischen Botschafter Richard Grenell nun wahrlich nicht nach. Doch ganz ohne Botschafter fehlt es am Ansprechpartner zu einem immer noch wichtigen Partner in der Außen- und Sicherheitspolitik. Deshalb, so Bijan Jirsarei, der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, sei es höchste Zeit für eine Nachbesetzung.
Mit der Benennung von Herrn MacGregor scheint es in dieser Sache endlich voranzugehen. Die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind in einer Krise. Von daher glaube ich, dass der neue Botschafter einiges zu tun hat. Und ich gehe davon aus, dass er sich methodisch von seinem Vorgänger unterscheiden wird.
Noch ist es aber nicht soweit. Die Nominierung MacGregors durch das Weiße Haus ist ein Vorschlag, mehr nicht. Wann und ob es zur notwendigen Anhörung und einer dann fälligen Bestätigung durch den US-Senat kommt, ist völlig offen. Sicher ist, Douglas MacGregor ist ein Freund klarer Worte. Nicht nur hinter verschlossenen Türen, sondern auch vor Kameras und Mikrofonen, vorzugsweise bei Fox News, dem Lieblings-TV-Sender von Donald Trump. Seine aktive Zeit als Soldat liegt schon lange zurück. Seit 2004 ist Douglas MacGregor Oberst AD. Sein Name ist mit dem Golfkrieg 1991 verbunden. Er gilt darüber hinaus vor allem als Militärplaner. Mit kontroversen Reformvorschlägen und heftiger Kritik an einem aus seiner Sicht unnötig aufgeblähten militärisch-industriellen Komplex eckte er an. Möglicherweise ein Grund, warum er nie General geworden ist. Ein interessanter, isolationistischer Querdenker, so kommentierte Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, heute auf Twitter die Nominierung. Im Präsidentschaftswahlkampf 2012 unterstützte MacGregor den libertären Kandidaten Ron Paul. Dem amtierenden Präsidenten bescheinigt McGregor guten Instinkt. Nach der Eskalation durch die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani im Januar forderte McGregor Donald Trump auf, die US-Truppen aus Syrien und dem Irak abzuziehen. Wir haben dort keine strategischen Interessen, so McGregor gegenüber Fox. Trump müsse Wahlversprechen einhalten. Diese Kriege seien verloren. Der Iran habe gewonnen, vorläufig.
Now he needs to live up to the promises that he made to the American people and pull us out of both Syria and Iraq. That war is over. We lost it. Iran is a winner for the moment.
Amerikanischen Medienberichten zufolge spricht McGregor fließend Deutsch. Er hat ein Buch über die militärische Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und der DDR im Kalten Krieg geschrieben. Im Streit um die Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben steht er ganz auf der Seite Trumps. Der Präsident habe den Deutschen doch lediglich gesagt, warum soll der amerikanische Steuerzahler für eure Verteidigung zahlen, wenn ihr nicht mal selbst dazu bereit seid, so McGregor zu Fox.
The president has simply said, look, why should the American taxpayer defend you if you aren't willing to defend yourself?
Thomas Silberhorn, CSU, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, führt momentan politische Gespräche in Washington. Ein Termin mit McGregor sei nicht vorgesehen, so Silberhorn heute im Deutschlandfunk und weiter.
Es ist wohl nicht ganz von der Hand zu weisen, dass das auch ein kleines Signal ist für die Ankündigungen, die ins Haus stehen, was die Präsenz der US-Truppen in Deutschland angeht. Das werden wir auf uns zukommen lassen. Wir setzen auf einen vertrauensvollen Dialog.
Stefan Liebig, Abgeordneter der Linkspartei, kommentierte, immerhin werde McGregor als Botschafter Abgeordnete des Bundestages nicht wie Grenell auf Twitter attackieren. Er habe dort nämlich gar kein Konto.
Klaus Remme über den möglichen neuen US-Botschafter in Berlin. Dessen oberster Chef, Donald Trump, nimmt nicht an den Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Bürgerrechtler John Lewis teil. Das hatte Trump angekündigt und auch bisher so wahr gemacht, wohl weil Lewis ihn des Öfteren kritisiert hatte. Lewis war vor rund anderthalb Wochen im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein Sarg ist noch bis zum Abend Ortszeit im Kapitol in Washington aufgebahrt, damit die Bürger Abschied nehmen können. Katrin Brandt aus Washington.
Die Sonne steht noch hoch über der weißen Kuppel des Kapitols, aber die Hitze drückt nicht mehr ganz so sehr. Hunderte Menschen, alle mit Maske, stehen am Abend hier in der Schlange über mehrere Häuserblocks hinweg. Sehr weit weg, auf der großen Freitreppe, ist der Sarg von John Lewis zu sehen. Ihm wollen sie alle hier die letzte Ehre erweisen.
John Lewis ist ein great American hero.
John Lewis ist ein großer amerikanischer Held, sagt Wykinia Clanton, eine Afroamerikanerin, die sich Schritt für Schritt vorarbeitet. Und etwas weiter hinten in der Schlange erinnert Daquan Lightfoot, ein junger Washingtonian, daran, dass John Lewis sich mit seinem Leben für den freien Zugang zu Wahlen eingesetzt hat.
I think there is no secret that here in America.
Es ist kein Geheimnis, dass es hier in den USA Gruppen gibt, die es Menschen schwer machen wollen, wählen zu gehen. John Lewis wollte es ihnen einfach machen, ihre Stimme abzugeben und gehört zu werden. John Lewis, der stets freundliche Mann aus Troy in Alabama, Jahrgang 1940, hat sein Leben lang für die Rechte der Afroamerikaner gekämpft. In Nashville, Tennessee, setzte er sich in den 60er Jahren an den Tresen von Restaurants, die keine Schwarzen bedienen wollten. Er marschierte mit Martin Luther King 1963 nach Washington und sprach dort als Student für die Jugend.
We do not want our freedom gradually, but we want to be free now.
Wir wollen unsere Freiheit nicht scheibchenweise, wir wollen sie jetzt, rief Lewis. Zwei Jahre später kam er auf der Edmund-Pettus-Brücke in Selma fast ums Leben, als die Polizei mit Tränengas und Schlagstöcken ihn und hunderte friedliche Marschierer angriff. Über 40 Mal in seinem Leben wurde John Lewis verhaftet, oft misshandelt. Seit 1986 saß er als Abgeordneter für die Demokraten im Kongress.
John Lewis became a titan of the civil rights movement and then the conscience of the Congress.
John Lewis sei der Titan der Bürgerrechtsbewegung geworden und dann das Gewissen des Kongresses, sagte Nancy Pelosi, die Fraktionsvorsitzende, gestern über ihn. Und da widersprachen die Republikaner einmal nicht.
But even though the world around him gave him every cause for bitterness.
Obwohl die Welt um ihn herum ihm jeden Grund zur Bitterkeit gegeben hätte, hat er ganz stur jeden mit Respekt und Liebe behandelt, sagte Mitch McConnell, der Chef der Republikaner im Senat.
Katrin Brandt über die Trauerfeierlichkeiten für den US-Bürgerrechtler John Lewis. Thailand ist eines der beliebtesten Fernreiseziele der Deutschen, wenn nicht gerade Corona grassiert. Und wer schon mal dort war, der kennt sie, die Königsbilder in jedem Imbiss, in jedem Shop, in jeder Privatwohnung. Die von König Bhumibol. Der wurde von seiner Bevölkerung regelrecht vergöttert. Doch nach Bhumibols Tod vor 4 Jahren kam dessen Sohn Maha Vajiralongkorn an die Macht und der wird nicht vergöttert, noch nicht mal geachtet, allenfalls gefürchtet. Seinen heutigen 68. Geburtstag feiert der Thai-König in Bayern. Holger Senzel.
Innerhalb von Minuten tauchte das Video vom Anti-Königsprotest in Bayern in thailändischen sozialen Medien auf. Rama, König von Deutschland. Ein Spottlied nach der Melodie von Rio Reisers großem Hit. Dazu Bilder politischer Gefangener, die Forderung Vajiralongkorn abdanken. Die Proteste in Deutschland, wo der Thai-König mit großem Gefolge einen feudalen Lebensstil in einem bayerischen Alpenhotel pflegt, haben der antiroyalen Stimmung in Thailand weiteren Auftrieb gegeben. Der Hashtag »Wozu brauchen wir einen König?« wurde 1 Million Mal getweetet. Und das in einem Land, wo Menschen schon für weitaus harmlosere, sogenannte Majestätsbeleidigungen bis zu 15 Jahre ins Gefängnis wandern. Die Glückwünsche im thailändischen Radio wird Vajiralongkorn nicht hören. Er feiert seinen 68. Geburtstag lieber in Bayern. Er ist nur selten in seinem Königreich. Doch die Meldungen seiner bizarren Eskapaden aus der deutschen Boulevardpresse erreichen natürlich auch seine Landsleute, obwohl deren Verbreitung in Thailand streng verboten ist. Die vielen Geliebten etwa und übel verstoßenen Ehefrauen. Und dann sind da die seltsamen Unfälle, denen ehemalige Vertraute und Hofschranzen zum Opfer fielen, vergiftet, vom Auto überfahren, vom Dach gefallen. Das sorgt für Gerüchte. Fakt ist, dass dem König vom Parlament ein eigener Zellentrakt im Palast genehmigt wurde. Unbewiesen dagegen die Behauptung von Demokratieaktivisten, das Königshaus sei in die Entführung des Regimekritikers Wanchal Lerm aus seinem kambodschanischen Exil involviert. Seit dem 4. Juni fehlt von dem 37-Jährigen jede Spur, erzählt seine Schwester, die das Kidnapping am Telefon miterlebte.
Ich bete jede Nacht, dass er zurückkommt, ganz egal in welchem Zustand. Wenn er noch lebt, werde ich ihn pflegen. Auch wenn er ins Gefängnis muss, dann kann er irgendwann wieder herauskommen, als neuer Mann mit einem besseren Leben.
Es ist die Allianz zwischen der demokratieverachtenden Regierung des ehemaligen Armeechefs Prayuchan Ocha und dem, zurückhaltend formuliert, wenig rationalen König, die in Thailand ein Klima der Angst schafft. Vajiralongkorns Vater Bhumibol haben die Thailänder geliebt und respektiert. Seinen Sohn fürchten und verachten sie. Natürlich sagt das niemand offen. Frage an den Demokratieaktivisten Sunay Pasuk. Inwiefern hat sich das Verhältnis der Thailänder zur Monarchie unter dem neuen König verändert? Streichen Sie die Frage. Letztlich aber tragen auch die sozialen Medien, die sich kaum kontrollieren lassen, dazu bei, dass die brodelnde Unzufriedenheit wächst. Vor allem unter jungen Menschen. Ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft ich meine Kinder aufwachsen sehen möchte, sagt die Schwester des entführten Regimekritikers Sitanan Satsaksit, aber mit Sicherheit nicht in jener, in der ich jetzt lebe. Ich sehe Hoffnung und ich sehe Mut, sagt Demokratieaktivist Sunay Pasuk. Und ich sehe immer mehr Menschen, die bereit sind zu kämpfen. Deshalb sehe ich die Zukunft Thailands nicht ganz hoffnungslos. Vajiralongkorn in seinem bayerischen Alpenhotel wird es nicht gern hören an seinem Geburtstag.
Holger Senzel über den umstrittenen thailändischen König Maha Vajiralongkorn, der heute 68 Jahre alt geworden ist. Und damit zu unserer Presseschau, zum Blick in die Kommentarspalten der Zeitungen von morgen, zusammengestellt von Tobias Zehn, gesprochen von Volker Barnik.
Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen in Deutschland hat das Robert-Koch-Institut vor der Gefahr einer zweiten Infektionswelle gewarnt. Viele Kommentatoren finden, dass die Bürger die Schutzmaßnahmen nicht mehr in der Art und Weise einhielten wie zu Beginn der Pandemie. Wir können uns dieses nachlässige Verhalten nicht leisten, stellt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle fest. Erst recht nicht im Kampf gegen ein Virus, das auch Forscher immer wieder aufs Neue vor Überraschungen stellt. Die Politik kann und muss dann Regeln setzen. Und so sind etwa Corona-Tests für diejenigen, die von einer Urlaubsreise in Risikogebiete zurück nach Deutschland kommen, sehr sinnvoll. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen moniert, sehr lange hat es gedauert, bis in Deutschland die Maskenpflicht eingeführt wurde. Der Erfolg dieser Maßnahme hat nun auch andere Länder, die es wie die Schweiz eher gelassen angingen, zur Einsicht gezwungen, Gleiches zu tun. Trotz aller Vorkehrungen kommt es aber immer noch auf das Verantwortungsbewusstsein der Menschen an. Und wo dieses fehlt, muss der Staat zum Schutz der Gemeinschaft regulierend eingreifen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz analysiert, dass Deutschland zwar die Corona-Lage im Griff hat, aber Herbst und Winter werden uns bald schon vor ganz neue Herausforderungen im Umgang mit Covid-19 stellen. Und die ziemlich ungehinderte Zunahme der Infektionen im Weltmaßstab bremst uns und unsere Wirtschaft ohnehin bis auf Weiteres aus. Kein Grund zur Entwarnung also. Die Rhein-Neckar Zeitung aus Heidelberg findet, dass jeder Einzelne sein Handeln so ausrichten müsse, dass er anderen nicht schade. Hemmungsloses Feiern, Distanzlosigkeit und mangelnde Hygiene fördern die Verbreitung des Virus. Den Aufschrei aus Politik und Wissenschaft sollte man deshalb als Warnung verstehen, womöglich als letzte Warnung. Nun zu einem anderen Thema. Eine neue Studie des Umweltbundesamtes hat herausgefunden, dass 2/3 des Restmülls in Deutschland anders entsorgt werden müssten. Werden die Kehrichttonnen der Bundesbürger ausgekippt, wird gnadenlos deutlich, dass in der Müllwirtschaft doch ziemlich viel im Eimer ist, schreiben die badischen neuesten Nachrichten. Zwar heißt es in schöner Regelmäßigkeit, dass Deutschland Recycling-Weltmeister sei. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Deutschland europaweit und global zu den Spitzenreitern bei der Müllproduktion gehört. Am besten ist der Müll, der gar nicht erst anfällt, kommentieren die westfälischen Nachrichten aus Münster. Das Angebot an unverpackten Produkten wird immer größer und auch das Bewusstsein für das Problem nimmt zu. Die Restmüllanalyse zeigt auch, die Deutschen produzieren nur noch halb so viel Müll wie vor 35 Jahren. Ein großer Schritt in die Richtung, in die richtige. Ein Blick in die Zeitungen von morgen.
Vielen Dank, Volker Banek, für diese Presseschau. Das war der Dienstag, der 28. Juli 2020 im Deutschlandfunk. Für Ihr Interesse bedankt sich Tobias Oehlmeier. Ihnen eine gute Nacht.